Neulich erst traf ich bei uns im Rewe eine junge Familie. Der kleine Junge war fürchterlich anstrengend. Er war laut und machte grundsätzlich immer genau das Gegenteil von dem, was seine Eltern ihm sagten. Ja, wirklich, man konnte nicht hingucken. Dann hörte ich im Vorbeigehen den Vater mit ruhiger und sonorer Stimme sagen: Dennis, ganz ruhig, behalt die Nerven. Wir sind bald hier fertig und dann geht's nach Hause. Da kam ich nicht umhin, ihm im Vorbeigehen mein Kompliment auszusprechen. Meine Hochachtung, Sie haben eine beneidenswerte Geduld mit Ihrem kleinen Dennis. Nein, nein, meinte er nur, mein Sohn heißt Jakob, Dennis, das bin ich. Manchmal denke ich, auch Gott hat eine unfassbare Geduld mit mir. Oder ich weiß ja nicht, ob ihr es auch gehört habt, aber es gab vor ein paar Wochen einen kurzen Beitrag in den Medien. Ein trotziges Kind weigerte sich im Flugzeug, den Sicherheitsgurt anzulegen. Das war erstaunlicherweise wohl tatsächlich eine Schlagzeile in den Nachrichten wert. Gut, alle, die Kinder großgezogen haben, können da nur müde lächeln und fragen sich wahrscheinlich, wieso das überhaupt erwähnenswert ist. Nun, ein jeglicher Versuch, das Kind zu bewegen, den Gurt anzulegen, schlug fehl. Schließlich mussten Eltern und Kind das Flugzeug verlassen. So weit, so gut, könnte man sagen. Dadurch ergab sich allerdings dummerweise eine Verspätung, eine erhebliche Verspätung, eine Verspätung, die dazu führte, dass der Flug in jener Nacht nicht mehr durchgeführt werden konnte. Der Flug wurde gestrichen, sodass alle Passagiere die Nacht auf dem Flughafen verbringen mussten. Und damit nicht genug, am nächsten Morgen waren sie gezwungen, sich um einen neuen, einen Anschlussflug zu bemühen. Auch wenn wir über das trotzige Verhalten des Kindes zu Recht den Kopf schütteln, bin ich vielleicht in Gottes Augen mit meinem Verhalten manchmal auch gar nicht so weit von diesem dickköpfigen Kind entfernt. Vielleicht verhalte ich mich mitunter auch ganz ähnlich, wenn ich mich weigere oder doch zumindest unnötig schwer tue, Gottes Zusagen für mein Leben wirklich anzunehmen. Vielleicht kennt ihr das ja auch, man bekommt etwas geschenkt und dann sagt man, als würde man neben sich stehen, ach, das ist doch nicht nötig oder doch nicht dafür, und lehnt dadurch das Geschenk eigentlich wieder ab. Vergebung ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes an uns. Ein Geschenk, das selig macht, den, der dieses als solches erkennt und wirklich dankbar annimmt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem vertraut, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Johannes 5, Vers 24. Oder beim Propheten Jeremia 31, Vers 34 heißt es, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wenn wir also nun das Angebot der Vergebung für unser Leben annehmen, dann wird es uns vielleicht sogar leichter fallen, sowohl anderen als auch letztlich uns selbst zu vergeben. Wir könnten also, wenn man so will, drei verschiedene Formen der Vergebung benennen. Gottes Vergebung, dann das mir selbst vergeben, und last not least, das meinem Nächsten vergeben. Ich möchte jetzt gerne mit euch einen kurzen Blick auf diese drei Formen der Vergebung werfen. Als Christus in seiner Heimatstadt Nazareth in der Synagoge die Tora aufschlug, da las er interessanterweise den Anfang aus Jesaja 61. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr, also ein Jahr der Begnadigung des Herrn. Christus ist gekommen, uns zu begnadigen. Und begnadigen bedeutet Schuldenerlass. Und Schuldenerlass verlangt keine Gegenleistung. Begnadigen heißt vergeben ohne Gegenleistung. Jetzt denken ja viele Christen, und auch ich dachte lange so, gut, wenn ich zum Glauben komme und dann Christus als meinen persönlichen Erlöser annehme, dann sind mir in dem Augenblick alle meine bis dahin begangenen, meine vorherigen Sünden vergeben. Das stimmt. Oder besser, nein, das stimmt nicht. Sondern alle Sünden sind mir vergeben. Die vorherigen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Alle Sünden sind mir vergeben. Wir erinnern uns an die Geschichte des Volkes Israel und an die Stelle, die im zweiten Buch Mose 12 beschrieben wird. Wie eine Plage nach der anderen über Ägypten hereinbricht, um das Volk Israel aus der Sklaverei freizugeben. Und wie dann als ultimative Konsequenz der Todesengel des Nachts durch die Straßen in Ägypten zog. Und wie er an all den Türen vorbeiging, beziehungsweise die Bewohner verschonte, deren Türpfosten mit dem Blut des Lammes gekennzeichnet waren. Genauso sind auch wir, wie damals die Israeliten in Ägypten, durch das Blut des Lammes gekennzeichnet. Im Epheserbrief, Epheser 1, Vers 13 und 14, heißt es dazu sogar, dass wir als Gläubige versiegelt wurden, versiegelt mit dem Heiligen Geist als Eigentum Gottes. Und damals in Ägypten, da war es übrigens erst einmal zweitrangig, wie fromm oder religiös die Juden waren, welche hinter den gekennzeichneten Türen wohnten. Danach wurde in dem Augenblick überhaupt nicht gefragt. Der Engel verhandelte auch nicht mit den Bewohnern, klopfte nicht an und diskutierte mit ihnen, ob sie würdig seien oder ob sie sich der vollen Tragweite des gesamten Sachverhalts überhaupt bewusst seien. Nein, es wird auch nicht davon berichtet, dass irgendjemand von innen die Tür öffnete. Also das schon gar nicht. Nein, sie waren vermutlich alle einfach nur unendlich dankbar, dass sie verschont und gerettet wurden. Und sie konnten ihr Glück vermutlich kaum fassen. Und genau das sollten wir auch sein. Alle, die ihr Vertrauen auf das Lamm Gottes gesetzt haben, sind in der nicht sichtbaren Welt gekennzeichnet, freigesprochen, begnadigt. Doch trotzdem sind wir ja noch nicht am Ziel, sind immer noch Pilger auf dem Weg und machen und manchen Versuchungen und Zweifeln ausgesetzt. Und so kommen wir zu unserem zweiten Aspekt, dem sich selbst vergeben. Erstaunlicherweise kann man ja offensichtlich durchaus die Vergebung Gottes verstanden haben, annehmen und dann irgendwie trotzdem noch weiterhin Probleme haben, sich selbst zu vergeben. Vielleicht kennt ihr sicher auch diese Geschichten von euren Vätern bzw. Großvätern vom Krieg. Also ich gehöre noch zu der Generation, die damit aufgewachsen sind. Eine Geschichte, die mein Vater auf das Drängen von uns Kindern öfters erzählte, hat sich mir besonders tief eingeprägt. Und nach einigen Wiederholungen hatte diese allerdings meine Vorstellungskraft so stark angeregt, dass ich mir irgendwie nicht sicher war, sie eventuell sogar doch selbst erlebt zu haben, obwohl das ja eigentlich absolut unmöglich war. Also mein Vater war ja im Zweiten Weltkrieg an der sogenannten Westfront in Frankreich. Zu Beginn war das wohl noch alles einigermaßen unspektakulär und für viele junge Soldaten, die noch ohne jegliche Kriegserfahrung waren, einfach nur ein großes Abenteuer. Dies änderte sich dann allerdings schlagartig, nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet waren. Es wurde zunehmend bedrohlicher, chaotischer und unstrukturierter. Das Grauen eines schrecklichen Krieges wurde Realität. Nun hatte mein Vater einen Vorgesetzten mit dem Namen Kabulka. Und Kabulka hatte die unangenehme Angewohnheit, sich sein Essen aus der Feldküche bringen zu lassen. Was unter normalen Umständen einfach nur unverschämt war, wurde nun in der veränderten Situation lebensgefährlich. Also eben für die Person, die losgeschickt wurde. Die musste nämlich ihre Deckung verlassen, ihr Leben aufs Spiel setzen und das lediglich, um das Essen für Kabulka zu holen. Alle hatten Angst vor Kabulka und Angst war seine Waffe. Alle hatten Todesangst vor diesem Einsatz Kochgeschirr Marsch. Und keiner wusste im Voraus, wer und wann diesmal dran war. Kabulka machte sich einen Spaß daraus, seine Untergebenen zu drangsalieren. Befehle musste man ausführen, sonst machte man sich der Gehorsamsverweigerung schuldig. Doch irgendwann, als das Kriegsgeschehen total aus den Fugen geriet, verhallte sein Befehl plötzlich ins Leere. Kabulka rief nacheinander alle Namen seiner Untergebenen auf, doch keiner reagierte. Mein Vater erzählte mir, dass es dann plötzlich ganz still um ihn wurde und Kabulka hatte seine Macht verloren. Was aus ihm letztlich geworden ist, hat sich ehrlich gesagt leider meiner Erinnerung entzogen. Vielleicht wurde er durch die weiteren Kriegsgeschehen geläutert, hat seinen Charakter dann doch noch zum Guten verändert, was wir ihm wünschen. Aber dieser Mann und die ganze Geschichte um Hauptfeldwebel Kabulka soll natürlich auch nur ein Synonym sein, eine Metapher, ein Bild für eine Herzenshaltung, für unsere Herzenshaltung, für uns selbst. Es steht für das Zulassen von Ängsten. Es steht für das Zulassen von Stolz, von Eitelkeit. Es steht für den Mangel an Vertrauen, für Unglaube oder schlicht für den Mangel an Erkenntnis. Dinge, die uns beherrschen, uns rumkommandieren, unter Druck setzen. Dinge, die uns versklaven und letztlich daran hindern, zu vergeben und vor allem auch uns selbst zu vergeben. All diese Zwänge haben allerdings auch nur so lange Macht über uns, solange wir ihnen diese Macht zustehen. Es liegt in unserer, in deiner Hand, im Namen unseres Herrn, Stopp zu sagen. So kann ich mich noch gut erinnern, obwohl es jetzt auch schon wieder etliche Jahre her ist. Es war im Hauskreis bei Arno und Hanna. Vor dem Gebet und der Diskussion über ein bestimmtes Thema wurde, so wie wir es schon immer gemacht hatten, gemeinsam gesungen. Und da bat ich Arno, das Lied »Put your hand in the hand of the man who crossed the water« mit uns zu singen. Vielleicht erinnerst du dich noch, schon lange her. Nach dem Lied legte Arno seine Gitarre nachdenklich beiseite und meinte zögerlich, merkwürdig, immer wenn ich gesungen habe, put your hand in the hand, sah ich die Hände und die Wundmale darin, die Wundmale Jesu in seinen Händen. Da gab es doch auch schon mal jemand vor langer Zeit, den Jesus aufforderte, seine Hand in die Hand von ihm, von Jesus zu legen. Wie war das noch? Na, ich glaube, ihr kennt die Geschichte und wisst, worum es dabei ging. Genau, es war der Apostel Thomas, auch der zweifelnde Thomas. Nur gut zu wissen, dass die Geschichte da nicht aufhörte, sondern für Thomas und natürlich auch irgendwie für uns erst richtig losgeht. Lasst uns also im Glauben mit einem festen Blick auf die Versprechen, auf die Zusagen Gottes, unsere in die Hand von Jesus legen. So können wir jetzt endlich vielleicht doch noch voller Hoffnung und Zuversicht auf den dritten, so wichtigen Aspekt der Vergebung schauen, dem, ich vergebe meinem Nächsten. Direkt vor unserem Haus ist ja momentan eine Baustelle. Es wird eine Fußgängerbrücke über die B83 gebaut. Eigentlich sollte sie dieses Jahr im August fertig werden. Wird sie aber natürlich nicht. Sondern der Bauleiter erzählte mir jetzt, dass sie sich noch weiter hinauszögert und wohl mindestens noch ein Jahr dauern wird, weil sich inzwischen unter anderem auch die Preise für die Materialien verändert hätten und die Preiskalkulation nochmal neu ausgehandelt werden muss. Außerdem habe die ausführende Firma inzwischen eine weitere Baustelle in Immenhausen eröffnet. Und sie haben einfach nicht genug Mitarbeiter, um zwei Baustellen gleichzeitig zu bearbeiten. So wie im Leben. Die eine Baustelle ist noch nicht fertig, noch nicht abgeschlossen. Da fangen wir schon mit einer neuen an. Ich hatte damals ungefähr 10 Jahre keinen Kontakt mehr mit meiner Schwester und hatte dann diese Baustelle immer weiter von mir hergeschoben. Vorausgegangen und mitursächlich war eine Neuausrichtung in ihrem Leben, ihr Coming Out und ihre Neubewertung der Geschlechterrollen. Hier einen Konsens zwischen uns zu finden, erschien mir zunächst kaum möglich. Aber das ist vielleicht auch gar nicht immer unbedingt nötig. Ich denke inzwischen, man kann durchaus einander vergeben, sich einander respektieren und sich versöhnen, ja sogar lieben, auch wenn Mann, / Frau, nicht in allem einer Meinung ist. Also haben dann Familienmitglieder und da besonders auch meine liebe Frau Maya und die Lebensgefährtin meiner Schwester die Initiative ergriffen und ein Treffen vereinbart. Nur meine Schwester und ich, ganz allein, auf halber Strecke zwischen Köln und Kassel in einer Autobahnraststätte. Also, das ist ein Mafiosi-Treffen. Sozusagen auf neutralem Grund in paritätischer Entfernung zum jeweiligen Wohnort. Übrigens gibt es im Alten Testament, im ersten Buch Mose 33, wenn man das so überhaupt vergleichen darf, eine im weitesten Sinne ganz ähnliche Aussöhnung zwischen zwei Geschwistern, nämlich zwischen Jakob und seinem Bruder Esau. Nach vielen Jahren näherten auch sie sich erst einmal ganz vorsichtig an. Sie sondierten die Situation quasi erst einmal auf freiem Feld, auf Abstand zu allem, was ablenken könnte. Auch mit meiner Schwester war es, also kurioserweise ganz ähnlich. Irgendwie skurril, aber alles war vorgeplant. Wir unterhielten uns zunächst nur über festgelegte Themen, Kunstausstellungen, vergangene Reiseaktivitäten mit entsprechenden Sehenswürdigkeiten wie Museen und so weiter, alles vollkommen unverfänglich. Ein weiteres Treffen wurde vereinbart, dann noch eins, dann gegenseitige Besuche und schließlich wurde eine vorsichtige Umgangsform gefunden, die bewusst Differenzen nicht thematisierte. Was soll ich sagen? Ich habe meiner Schwester schließlich bestimmte Privilegien eingeräumt und umgekehrt auch. Privilegien, die nur sie hat. Und was dazu führte, dass wieder Wertschätzung, Vertrauen und Verstehen unsere Beziehung bestimmen. Es ist spannend, wie viel Potenzial in Vergebung liegt. Und es ist für mich wirklich vergleichbar mit einem fragilen Kunstwerk. Und es ist eine große Freude, wenn dies gelingt und wohlgerät. Aber eigentlich war dies hier jetzt schon sehr viel mehr als Vergebung, nämlich Versöhnung. Denn vergeben könnte man /frei auch ohne Versöhnung. Aber Versöhnung geschieht erst auf dem Nährboden der Vergebung. So hatten und haben wir zwar weiterhin verschiedene Lebensansätze, aber unsere Beziehung bewegt sich in einem sehr viel größeren Spektrum der Toleranz als je zuvor. Und nicht nur das. Meine Schwester wohnt ja in Köln. Als wir sie vor einiger Zeit dort besuchten, gingen wir in den Dom. Da musste man noch keinen Eintritt bezahlen. inzwischen schon. Und so, wie wir es eigentlich immer machen, zündeten Maya und ich ein, zwei Kerzen an und sprachen ein kurzes Gebet für die Stadt und ihre Bewohner. Nichts Spektakuläres. Da sprang meine Schwester, die sonst in vielen Dingen, ja wie gesagt, ganz anderer Ansicht ist, auf. Und ich dachte, oh je, sie findet unser Verhalten vielleicht total albern und überflüssig. Doch im Gegenteil, sie ging plötzlich auf einige Besucher los und rief, was fällt Ihnen ein, hier so laut und rücksichtslos zu reden? Sehen Sie nicht, dass Sie in einem Gotteshaus sind und hier gebetet wird? Geschockt zuckten die Leute zusammen und schlichen sich schnell fort. Von da ab wusste ich, da war noch Potenzial. Da war noch Luft nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes. Da fällt mir ein, ich hatte ja zu Anfang kurz von den Sicherheitsvorschriften beim Fliegen berichtet, vom Anlegen des Sicherheitsgurtes. Ihr erinnert euch. Und so möchte ich zum Schluss da nochmal anknüpfen. Ich fand es nämlich recht interessant, als ich neulich hörte, dass Flugzeuge eigentlich immer gegen den Wind, also nie mit dem Wind starten und aufsteigen. Wusstet ihr das? Ah, ich denke, ihr wusstet das. Ne? Also ich wusste das nicht, aber ihr wusstet das. Aber auch beim Vergeben verhält es sich so wie mit dem Fliegen. Wir heben erst ab, wenn wir gegen den Wind starten. Also lasst uns durchstarten gegen den Wind und lasst uns vergeben. Amen.